ARD Sounds.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und für alle Menschen, die mit Eierstöcken und Gebärmutter geboren wurden. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn uns interessierte Männer zuhören. Hormongesteuert ist ein Podcast des MDR, kostenlos zu hören in ARD Sounds. Und ich bin Katrin Simonsen, Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell. Und meine Expertin an meiner Seite in diesem Podcast, das ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und mir wieder zugeschaltet aus Hamburg. Ich grüße Sie.
Hallo, liebe Frau Simonsen, ich grüße Sie auch.
In dieser Folge wird es so ein bisschen technisch. Es geht um Budgets, um Kosten, um Kürzungen und um die Frage, wie das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz der Bundesregierung, kompliziertes Wort, sich künftig auf unsere frauenärztliche Versorgung auswirken wird. Was haben wir Frauen da zu erwarten? Was wird sich verändern? Und schon jetzt wissen ja viele von euch, die uns zuhören, ist es ja kaum möglich, die Frauenärztin oder den Frauenarzt zu wechseln. Und kleiner Spoiler, das wird wohl auch in Zukunft nicht leichter werden. Für dieses Thema haben wir uns Dr. Nicole Matern eingeladen. Sie sitzt im Vorstand des Bundesverbandes der Frauenärztinnen und Frauenärzte und ist die Landesvorsitzende des Berufsverbandes in Berlin. Und dort in Berlin hat sie auch ihre eigene Frauenarztpraxis. Ich grüße Sie, Frau Matern. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Simonsen. Ich freue mich wahnsinnig, heute mit Ihnen über dieses wichtige Thema zu sprechen und natürlich auch mit dir, liebe Katrin.
Ja. Wir schauen mal so ungefähr einen Monat zurück. Es war der 10. Juli. Da haben Bundestag und Bundesrat dieses Beitragsstabilisierungsgesetz abgesegnet, beschlossen. Das soll dann ab 2027 gelten. Seither gibt es viele Berufsverbände und auch viele Sozialverbände, die warnen, die sagen, es wird starke Einschnitte bei der Versorgung der Menschen geben. Frau Matern, auch Ihr Berufsverband ist ja aktiv geworden, auch schon im Vorfeld. Es wurde eine Petition gestartet. Haben Sie Hoffnung, dass es tatsächlich noch Korrekturen an diesem Gesetz geben könnte?
Ja, das Gesetz ist beschlossen, so wie Sie es sagen, und tritt ab nächstem Jahr, ab dem 01.01. in Kraft, in Teilen auch schon jetzt. Es ist ein beschlossenes Gesetz. Ich habe trotzdem, und auch wir als Berufsverband, haben die Hoffnung, dass es in kleinen Teilen Nachbesserungen sicherlich auch noch Korrekturen geben kann. Das ist nicht ausgeschlossen und darum müssen wir kämpfen und aufklären.
Mich interessiert, wie läuft eigentlich im Vorfeld so der Kontakt ab? Also zwischen dem Gesundheitsministerium und den Berufsverbänden. Gab es da eigentlich auch Gespräche, bevor das Gesetz in trockene Tücher kam? Oder wie muss man sich das so vorstellen als Laie?
Das ist eine gute Frage. Ich selbst bin ja auch seit dem Anfang des Jahres im Vorstand des Berufsverbandes der Frauenärztinnen und Frauenärzte angekommen und auf Landesverbandsebene den Kontakt zu den ProtagonistInnen zu bekommen, ist unfassbar schwer gewesen. Das heißt, ja, es gab Verbandsanhörungen, die haben stattgefunden auf Bundesverbandsebene. Es war die Kassenärztliche Bundesvereinigung, natürlich auch die Zahnärztliche Bundesvereinigung. Die Bundesärztekammer wurde angehört. Und wer sich vielleicht die Mühe gemacht hat, sich mal online zuzuschalten in Bundestag und Bundesratssitzungen, konnte sehen, wer da so vereinzelt gesessen hat als VertreterInnen. Aber so ein richtiges Gehör von unserer Seite als Berufsverband der Frauenärzte und Frauenärzte, das haben wir leider nicht gefunden. Deswegen haben wir ja diese Petition jetzt auch konkret ins Leben gerufen, denn das muss auf jeden Fall noch stattfinden.
Die Petition, die läuft noch?
Ja, tatsächlich läuft sie noch nicht einmal richtig, denn aktuell sammeln wir ganz oldschool Unterschriften in den Praxen bundesweit, Unterschriften unserer Patientinnen, die wir mitnehmen wollen, müssen auf die Reise, die uns da bevorsteht, wahrscheinlich gemäß des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes. Und wir warten händeringend darauf, jetzt ist ja gerade Sommerpause, dass diese Petition online geschaltet wird, damit wir wirklich diese 30.000 Stimmen bekommen, um gehört zu werden.
Und dann, also jetzt frage ich mal ganz dumm nach, dann haben Sie diese 30.000 Unterschriften und dann muss sich wer nochmal mit diesem Gesetz befassen?
Ja, tatsächlich geht es dann darum, dass wir nochmal mit dem neuen Gesundheitsministerium in Kontakt kommen, dass er jetzt auch neu positioniert ist. Und an der Stelle wird unser Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte und Frauenärzte ins Gespräch gehen dürfen. Letztendlich geht es ja um ein ganz, ganz wichtiges Thema, um Frauengesundheit. Natürlich betrifft es auch unsere Männer, und die ebenfalls im Gesundheitssystem aufgefangen werden sollen und müssen. Aber hier und jetzt geht es darum, dass Frauengesundheit ein wichtiges Thema darstellt. Und dafür lohnt es sich immer zu kämpfen, um die Versorgung in Deutschland in den nächsten Jahren in der ambulanten Versorgung weiter so aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall.
Und eigentlich hatten wir ja gedacht, dass es für die Wechseljahre-Frauen sogar vielleicht noch besser werden könnte in der ambulanten Versorgung. Frau Schaudig, ne, da gab es ja schon die letzten Jahre so Bewegungen, ne, dieses nationale Menopausenkonzept, was die Unionsfraktion ja vorgestellt hatte, dann dieser Modellversuch in Bayern der Wechseljahre-Beratung. Eigentlich hatten wir so gedacht, es geht eher in die andere Richtung, dass sich was verbessert, oder?
Ja, ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen frustriert, weil ich finde, dass wir hier so verschiedene Strömungen haben. Wir haben einerseits diese Awareness-Kampagne für Wechseljahre, die ja sehr breit ist. Da gibt es auch einen Dialogprozess Wechseljahre mit dem Bundesgesundheitsministerium, wo auch alle Verbände immer eingeladen sind. Auch ihr, Nicole, seid ja da dabei, und ich als Vertreterin der Deutschen Menopausegesellschaft bin dabei. Also da passiert viel. Aber das Komische ist, jetzt sollen Gelder gestrichen werden. Das heißt, auf der einen Seite versuchen wir, die Versorgung von Frauen zu verbessern, auch eine gute Versorgung für Ärztinnen und Ärzte attraktiver zu machen, weil im Moment machen die das eigentlich alles for free. Das geht ja auch nicht auf die Dauer. Und jetzt auf der anderen Seite macht man das Radio an und hört, es wird überall gestrichen, gestrichen, gestrichen. Das heißt, die Forderungen, die wir haben bezüglich auch einer verbesserten Honorierung und der Möglichkeit, Frauen gut zu betreuen. Also da ist ein krasser Widerspruch drin, weil auf der anderen Seite wird überall gespart. Ich weiß nicht, wie man das auflösen soll. Es frustriert mich sehr.
Ja, diese Frustration kann man einfach nur unterstreichen, liebe Katrin, denn letztendlich hatte sich die Politik in diesem Jahr ganz groß auf die Fahne geschrieben, Prävention soll gefördert werden, und genau das Gegenteil passiert gerade. Ob wir jetzt in den Bereich der Wechseljahre reingehen oder ob wir ganz, ganz einfach und banal in die Krebsfrüherkennungsuntersuchungen hineingehen, an der ja nur knapp die Hälfte der Frauen teilnehmen. Auch das wird ein Riesenthema im kommenden Jahr werden, denn da werden uns die Mittel gestrichen und damit werden Patientinnen eben noch weniger an Termine rankommen. Und wie ich gerade so im Nebensatz gesagt habe, die Hälfte der Frauen nimmt ja knapp nur daran teil. Das heißt, das Gap wird noch größer werden ab dem nächsten Jahr, wenn wir uns da nicht konkret Gedanken zu machen, gemeinsam mit der Politik und auch jetzt in unserem Kreis, in dem wir jetzt uns befinden, auf Berufsverbandsebene, auf kommunaler Ebene, in den Netzwerken, unter den frauenärztlichen Praxen. Da muss jetzt ganz viel kommuniziert werden, um Patientinnen weiter zu versorgen. Das wird schwer.
Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt mal aufdröseln, was würde sich ändern, wenn dieses Gesetz so kommt, wie es jetzt auf dem Papier steht. Ne? Wir haben noch Hoffnung, vielleicht ändert sich was, aber nachdem, was man bisher sozusagen schwarz auf weiß hat. Schauen wir uns erstmal an, wie es aktuell noch war. Wie sozusagen funktioniert Ihre Praxis? Also wie arbeiten Sie? Wir wissen, es gibt ein Budget und es gibt Leistungen, die außerhalb des Budgets sind, Frau Matern.
Also wir bekommen pro Quartal, also ein Quartal besteht ja aus 3 Monaten, bekommen wir ein Budget zugeteilt. Also jetzt mal ganz pragmatisch, wir nehmen mal an, wir haben pro Patientin bekommen wir einen Fallwert zugeteilt, der liegt jetzt bei 50 Euro. Und wenn wir jetzt sagen, in dieser Praxis, auch einfach als eine fiktive Zahl, werden 1.000 Patientinnen betreut, dann wissen Sie, Sie haben ein Budget von 50.000 Euro. Und innerhalb dieser 50.000 Euro versorgen Sie jetzt Ihre Patientinnen. Wenn aber eine Patientin eben nicht nur einmal im Quartal kommt, sondern vielleicht auch mal 5-mal, weil sie eben Beschwerden hat, die nicht weggehen
oder gerade mit einer Hormontherapie begonnen hat und das irgendwie nicht so richtig funzt.
Genau so ist es. Dann haben wir eben das das System der Mischkalkulation. Ja? Und das ist ja das, was letztendlich am Ende des Tages in einer solchen Praxis dann angesetzt wird. Das heißt, Sie können jetzt nicht diese 50 Euro pro Patientin allein sehen, Sie versorgen damit auch quer. Mhm. Und wenn dieses Budget aber erreicht ist, ist es erreicht. Es gibt Bundesländer, in denen wird dann noch abgestaffelt. Das heißt, wenn Patientin 10.001 kommt, dann kriegen Sie entsprechend nicht 50 Euro fiktiver Wert, dann kriegen Sie eben 25 Euro, je nachdem. Und damit müssen Sie eben aber auch wirtschaften und müssen alle laufenden Kosten weitertragen.
Das ist das Budget. Und dann haben Sie gesagt, gab es bisher Leistungen wie die Krebsvorsorge, Impfungen, die Schwangerenbetreuung und die Nachsorge von Krebspatientinnen, die sozusagen zusätzlich honoriert wurden von den Kassen.
Die Nachsorge von Krebspatientinnen fällt nicht rein.
Ah, okay.
Und ab dem nächsten Jahr eben auch nicht mehr die Krebsfrüherkennung, Impfung und Schwangerenvorsorge. Die waren bislang sozusagen extra budgetär. Das bedeutet, das hat ja auch einen guten Grund, wenn Schwangere, und wir werden ja auch manchmal schwanger, ohne dass wir das lange vorher geplant haben, einen Versorgungsbedarf haben, dann sollte sichergestellt werden, dass diese Schwangere, das schwangere Paar, betreut werden kann. Und diese Sicherstellung wird ab dem nächsten Jahr eben so nicht mehr stattfinden.
Also bisher war es so, ich habe es zumindest von meiner Frauenärztin gehört, konnte man eigentlich auch schwangere Frauen nicht abweisen. Also wenn mich eine Patientin angerufen hat, die bei mir noch nicht in der Praxis ist und die hat gesagt, ja, ich habe jetzt festgestellt, ich bin schwanger, ich bräuchte eine Frauenärztin, musste ich die eigentlich auch betreuen? Oder ist das falsch?
Also nein, das ist nicht falsch. Sie sprechen ja auf unsere, letztendlich unseren Versorgungsauftrag an, den wir als niedergelassene Ärztin im kassenärztlichen Bereich natürlich eingehen. Und auch in dieser Situation fühlen wir uns nicht nur verpflichtet, sondern wir sind verpflichtet, diese Versorgung von Patientinnen eben darzustellen. Ob das aber in unserer Praxis stattfindet oder ob wir weitervermitteln, weil wir eben an die Grenzen unserer Kapazitäten erreicht haben zum Beispiel, das ist damit nicht implementiert. Das heißt also, wir haben schon die Möglichkeit, weiterzuvermitteln. Das tun wir ja dann auch.
Und Frau Schautig, wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht über die Kosten und warum bestimmte Leistungen sozusagen nicht von den Kassen übernommen werden. Da haben Sie auch damals erzählt, Sie hatten sich mal entschieden, aus der Warteliste doch mehr Patientinnen jetzt aufzunehmen. Und die bekamen Sie am Ende nicht bezahlt. Erklären Sie doch noch mal, wer legt eigentlich fest, wie viele Patientinnen in dieses Budget reinkommen? Woher kommt eigentlich diese Zahl, wie viele Patientinnen ich versorgen darf?
Also diese Zahl hat damit etwas zu tun, wie viele Patienten Sie, ich glaube, vor 2 Jahren im gleichen Quartal gesehen haben. Nicole, bitte verbessere mich. Ich glaube, es sind 2 Jahre, ne? Also die Kassenärztliche Vereinigung guckt sozusagen nach, wie viele Patienten werden von mir als Kassenärztin betreut. Und diese Anzahl, die ist, wenn man so will, zwar nicht festgemauert, aber die ist schon sehr fix. Und wenn ich jetzt im nächsten, also ich darf meine Anzahl von Patientinnen leicht steigern, aber nicht endlos, ja, also ich kann nicht sagen, ich sehe jetzt einfach doppelt so viele Patienten, denn was passiert dann? Dann guckt mir die Kassenärztliche Vereinigung auf die Finger und sagt, nee, so viel darfst du gar nicht sehen. Also wir haben einfach einen großen Run auf die Praxis. Wir haben auch schon lange immer viele Kassenpatientinnen, die ja auch weiter betreut werden wollen. Das heißt, wenn wir jetzt zu viele neue sehen, haben wir für die, die schon lange bei uns in der Praxis sind, keine Termine mehr. Das heißt, wir müssen da so ein bisschen abwägen und wir haben dann trotzdem mal gedacht, wir sehen jetzt einfach mehr und das ist uns dann einfach gestrichen worden. Also sprich, wir haben die quasi umsonst betreut. Da verliert man so ein bisschen die Lust. Nicole, ich frage jetzt dich nochmal, das habe ich doch einigermaßen richtig erzählt, oder?
Ja, Katrin, das hast du einigermaßen richtig erklärt. Also diese Fallzahl ist ja, es ist auch wirklich nicht leicht, tatsächlich diese Regularien zu durchblicken. Also es gibt ja so einen Richtwert, auch auf die Bundesregion bezogen, einen sogenannten Fallgruppendurchschnitt mit einem Orientierungswert, wo wir ungefähr wissen, pro Bundesland, in aller Regel sind das KVen, die bundeslandspezifisch eben diese Zahlen verteilen, diese durchschnittlichen Fallzahlen in den Fachgruppen. je Bundesland sind Orientierungswerte. Und wenn wir die massiv überschreiten, wie Katrin das gerade gesagt haben, werden wir abgestaffelt oder gar nicht bezahlt. Ja, also das haben wir in Berlin zum Beispiel so, dass bei einer Überschreitung dieses sogenannten Regelleistungsvolumens und der Fallzahlen, dann bekommen wir die Patientin schlichtweg gar nicht mehr bezahlt. Also es gibt auch keine Abstaffelung, wie ich es vorhin erzählt hatte, sondern 0% Zahlung. Und das ist tatsächlich existenziell zum Teil und sehr ärgerlich, Katrin, wie du es gerade gesagt hast. Denn am Ende wird es ein bisschen, leider muss ich wirklich sagen, unser ethischer Anspruch in die komplette Kontroverse zum Wirtschaftsunternehmen gesetzt. Und damit spielt die Politik auch. Das muss man einfach mal so sagen.
Und das hatte ja auch eben zur Folge, was ich ganz am Anfang mal beschrieben habe, dass es manchmal so gut wie unmöglich ist, eigentlich die Frauenärztin oder den Frauenarzt zu wechseln, weil da so wenig Spielraum offenbar ist in den Praxen.
Genau, ich könnte noch eine Sache ergänzen. Katrin hat es gerade gesagt, denn diese Fallsteigerung, also dass wir mehr Patienten sehen konnten, das wurde ja extra politisch unterstützt durch diese Termin-Service-Stellen-Angebote und durch die offenen Sprechstunden. Das waren ja auch extra budgetäre Leistungen, sind sie jetzt auch immer noch, ab dem 1.1. nächsten Jahres eben nicht mehr. Das heißt, diese Steigerung der Patientenzahlen, die konnten wir dadurch ja ermöglichen und konnten Neupatientinnen sehen. Wir konnten letztendlich auch Akutpatientinnen schneller sehen. Das war ja auch letztendlich eine gute Idee seitens der Politik. Jetzt haben die Praxen die Fallzahlen gesteigert, aber sie werden zurückgeführt auf die Fallzahlen zu einem Zeitpunkt, wo sozusagen diese Regelung noch nicht Bestand hatte. Das heißt, wir haben noch ein ganz anderes Dilemma. Wir haben wahnsinnig viele Patientinnen pro Praxis im Pool, können die aber in Zukunft gar nicht mehr betreuen, in dem Umfang, wie wir es gerne wollten. Selbst wenn wir es wollten als Ärztin und Ärzt, ging es nicht mehr, weil sie gar keine Möglichkeiten haben, das wirtschaftlich abzubilden.
Okay, das steht da drin, das wissen Sie schon, dass diese Zahlen zurückgerechnet werden sollen.
Ja, das ist tatsächlich der Fakt. Also wir nennen das Bereinigung und wie konkret die Zahlen nachher aussehen, das wissen wir noch nicht, aber alles in allem wird es klar werden dadurch, dass wir einfach diese vielen Patientinnen, die wir aktuell betreut haben, einfach nicht mehr in den Praxen so sehen können, aufgrund der Tatsache, dass die Termine einfach zu knapp werden.
Und das heißt, künftig wird jede Leistung von Ihnen, die Sie sozusagen für kassenärztliche Patientinnen erbringen, über ein Budget abgerechnet. Da ist nichts mehr, was ich außerhalb dieses Budgets abrechnen könnte.
Das ist der Stand jetzt, ja. Ich wollte doch gerne was ergänzen, denn also wir haben über das Thema extrabudgetär noch gesprochen. Also wenn wir es jetzt noch komplizierter machen wollten, dass diese extrabudgetäre Leistung in der Schwangerenvorsorge zum Beispiel. Wir gehen mal davon aus, wir haben 60 Schwangere im Quartal immer die letzten Jahre gesehen. Das ist meistens relativ konstant, da gibt es keine großen Fluktuationen. Und diese 60 Schwangeren werden Sie auch weiter vergütet bekommen. Ja? Alles aber, was darüber hinausgeht, wahrscheinlich, das wird das Problem sein. Und da setzt das Problem an, dass wir sagen müssen, unter uns Praxen, wie gehen wir damit um, wenn wir doch weiterhin unsere Schwangeren versorgen wollen, dass sie auch versorgt bleiben, ohne dass wir in die Gefahr gehen, unser Personal reduzieren zu müssen, um die Versorgung tragen zu können. Also das heißt, es ist so eine, wir schweben noch so ein bisschen, das erkennt man jetzt an diesem Gespräch, es ist wahnsinnig kompliziert auf der einen Seite, auf der anderen Seite reden wir über Fakten, die noch nicht endgültig geschaffen sind, wo sich aber jetzt schon abzeichnen lässt, es wird ein Riesenthema in der Versorgung geben und darauf müssen wir uns alle vorbereiten.
Nochmal zu den Schwangeren zurückzukommen. Wenn Sie sagen, das ist ja eine fiktive Zahl, 60 Schwangere haben Sie betreut im letzten Jahr, die wären jetzt wahrscheinlich in diesem Budget mit drin. Wenn dann aber das irgendwie ein sehr fruchtbares Jahr ist und Sie haben 5 Schwangere mehr, dann sagen Sie zu Ihren Patientinnen, die bisher bei Ihnen Patientinnen waren, das wird jetzt schwierig. Ich habe gar kein Geld mehr, um sie, die sieht man ja auch doch relativ häufig und das sind ja viele Vorsorgeuntersuchungen. Was ist denn dann? Dann versuchen Sie, die an Kollegen weiter zu vermitteln, die vielleicht in dem Jahr nicht so viele junge Frauen haben, die schwanger sind?
Zum Beispiel könnte das eine Möglichkeit sein. Ja, das ist so wäre das denkbar und so besprechen wir das auch schon. Wir haben ja noch keine konkreten Zahlen dazu. Und wie genau das jetzt fixiert wird ab dem nächsten Jahr. Aber vielleicht könnte das so eine Zukunftsmusik sein. Das Traurige daran ist doch, dass wir ja aktuell die Situation haben, dass ich als Ärztin eine Schwangere im Vorfeld in aller Regel auch schon viele Jahre betreut habe. In den Lebensphasen, in der Verhütungsphase, in der Vorbereitungsphase zu einer Schwangerschaft. Und dann kommt sie nun und ich wäre theoretisch dazu nicht in der Lage, sie weiter zu betreuen, weil ich mein Limit erreicht habe, ob es Patientenzahlen angeht, Personalkapazitäten angeht, was auch immer. Und dann muss ich sie weitergeben. Das ist auch für mich frustrierend, aufs Äußerste, weil ich bin die Vertrauensperson für diese Frau, für dieses Paar und muss dann anfangen zu vermitteln. Das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, aber sie wird zu meiner Aufgabe gemacht, weil ich ja weiterhin die Verantwortung für dieses Paar, für diese werdende Mutter tragen möchte. Und das frustriert unheimlich. Darüber nachdenken zu müssen.
Okay, also das kann eine Folge sein mit den schwangeren Patientinnen. Dann sagen Sie, kurzfristige Termine wird schwieriger werden, weil diese offene Sprechstunde und die Vermittlung über diese Terminstellen nicht mehr extra budgetiert wird. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Es ist noch viel schärfer eigentlich zu formulieren. Also diese Terminservicestellen, Vermittlungssituationen, die ja über die KV von den Patientinnen gebucht werden konnte. Und bei der offenen Sprechstunde ist es ja so, dass wir seit ein paar Jahren dazu verpflichtet sind, in unsere Sprechstunden offene Sprechstunden einzubinden. Das heißt, die sind auch auf der Seite der Webseiten der Praxen zu ersehen. Da können Sie ohne Termin kommen bei akuten Beschwerden. Diese Sprechstundensituation war extra budgetär liquidiert. Das war sozusagen der Anreiz. Wir wurden dafür auch um 5 Sprechstunden erweitert. Das heißt, wir haben ja einen Versorgungsauftrag. Wir müssen, wenn wir einen vollen Kassensitz haben, 25 Sprechstundenstunden Minimum erbringen, um unsere Patienten zu versorgen. Stichwort Regelleistungsvolumen Patienten pro Woche. Und in diesen 25 Stunden sind 5 offene Sprechstunden quasi mit eingebunden gewesen. Jetzt fallen aber diese 5 Stunden weg aus unserem Budget. Wir kriegen diese also mit reinkalkuliert in diesen Topf und nicht mehr extra bezahlt. Obwohl uns das vor Jahren von der Politik quasi aufgedrückt wurde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es ja auch ein guter Gedanke, um Patientinnen akut zu versorgen. Jetzt müssen wir diese offenen Sprechstunden zwar weiter leisten, bekommen sie aber eben nicht abgebildet in unserem extrabudgetären Topf. Das macht das Ganze immer schwieriger.
Ja, darf ich da einhaken? Das heißt nämlich konkret, dass wenn du diese Notfallpatienten siehst, bleiben dir weniger Termine für die Patienten, die du schon lange betreust. Jetzt hat die Frau irgendwie ein Thema, was sie mit dir besprechen möchte, aber eigentlich kannst du dann keine weiteren Patienten sehen, weil durch die Notfallpatienten, die du dann netterweise gesehen hast, diese anderen Termine wegfallen.
Ja, das könnte man so sehen. Du bist ja eigentlich verpflichtet, diese 5 Stunden rein für die offene Sprechstunden freizuhalten. Mhm. Nur die nächste Frage ist ja, du hältst diese Termine frei, aber es kommt keiner. Das gibt es ja auch. Oder Patienten buchen die Termine, sagen sie aber nicht ab. Dann siehst du auch keine Patientin in der Zeit. Mhm. Und und ab dem nächsten Jahr tatsächlich die Situation, dass du sie noch nicht mal mehr vergütet bekommst und das in den Topf reinfällt. Und an der Stelle hast du recht, wenn du jetzt eine Regelpatientin siehst und die offene Sprechstunde letztendlich gar nicht von dem Patienten genutzt wird oder du sie nicht bezahlt bekommst, weil es eine Patientin ist, die ja jederzeit kommt und gar nicht bei dir Patientin war, dann hast du diese Zeit de facto nicht mehr für deine Bestandspatientinnen. Für andere Leistungen. Ja, man kann nur tief durchatmen an der Stelle.
Vielleicht ist ja das Budget gar nicht so gering, wie man denkt, was man bekommt. Um jetzt mal positiv zu bleiben.
Diese fiktive Zahl, die ich vorhin genannt hatte, das ist eine echte Zahl. Ne? Also du kannst schon sagen, dieses Budget, das wir Pi mal Daumen bekommen pro Praxis, und das gilt ja nicht für jede Praxis das gleiche Budget, das kommt ja darauf an, ist es eine Ärztin oder Arzt, sind es mehrere angestellte Ärztin oder selbstständige Ärztin, also wie auch immer eine Praxis aufgestellt ist, auch in welchem Bundesland sie sich befindet, also das lässt sich nicht pauschalisierend sagen. Aber was man schon sagen kann, ist, dass das Budget, was wir von den Kassen bekommen, dass das ausreicht, um eine Praxis per se zu finanzieren. Das heißt, die Angestellten, die Betriebskosten, die eine Praxis mit sich bringt und alles andere ist davon nicht abgedeckt. Wir brauchen also zusätzlich zu diesem GKV-System sowieso andere Möglichkeiten, um zum Beispiel durch Selbstzahlerleistungen etc. eine Praxis am Leben zu halten. Und das wird jetzt noch viel schlimmer werden, weil wir hier noch mal stärker limitiert werden von der Politik.
Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie sagen, die Gehälter Ihrer Schwestern und Ihr eigenes Gehalt sind nicht abgedeckt?
Mein eigenes Gehalt ist davon nicht abgedeckt. Das von meinen Angestellten ist abgedeckt. Genau. Und das ist so, eine Pi mal Daumen-Regel, mit der man so allgemein einschätzen kann, welchen Stellenwert letztendlich dieses Budget hat. Also einen tragenden Stellenwert, um den Erhalt der Praxen zu regulieren. Und da wird jetzt eben dran hart gegraben ab dem nächsten Jahr.
Ist ja sozusagen der Otto Normalbürger, die Otto Normalbürgerin denkt ja immer, ach, den Ärzten geht's ja mega gut, ne? Die haben Häuser, die fahren dicke Autos, ja, die jammern auch auf sehr hohem Niveau. Die glauben gar nicht, dass eine Ärztin da praktisch mit einem nur sehr, sehr geringen Gehalt nach Hause geht am Ende.
Ja, also ich denke, das muss man aus unterschiedlichen Blickrichtungen besprechen und beurteilen. Also natürlich verdienen wir ein Gehalt. Im Wirtschaftsunternehmen einer Praxis aktuell ist es ein Gehalt, mit dem wir sicherlich gut leben können. Allerdings steht das auch immer in Relation dazu, was wir in ein Wirtschaftsunternehmen hineingeben müssen und wie viele Jahre wir studiert haben dafür. Also Sie können mal davon ausgehen, das Grundstudium dauert 5 Jahre und dann kommen dazu noch mal 5 Jahre Weiterbildung zu einer Fachärztin. Und in dieser Zeit erarbeiten Sie sich erstmal den Schritt, überhaupt in eine solche Niederlassungssituation zu kommen, für die Sie ein unheimliches Budget, also Kredite aufbringen müssen, um überhaupt kassenärztlich tätig zu sein. Alle Investitionen, die dahinter stecken, müssen erstmal vorausgeleistet werden. Und wenn Sie dann wissen, dass Sie natürlich sich aus diesem Topf etwas rausnehmen müssen, um selber Kredite zu bedienen, Ihre Angestellten zu bezahlen und eben jetzt letztendlich die laufenden Kosten einer Praxis zu begleichen, dann relativiert sich das alles ganz schnell. Und das ist der Punkt, den einfach auch die Gesellschaft erkennen muss. Mhm. Die Generation jetzt, die jetzt die Versorgung leistet, die jetzt noch, in meinem Alter Mitte 40, Ende 40 ist, die hat viele Kosten zu tragen aktuell. Und genau da ist der springende Punkt. Wir werden ab dem nächsten Jahr hier ganz starke Einschnitte haben. Und möglicherweise werden viele Praxen an dieser Stelle sagen, da gibt es ja auch ganz klare Hochrechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung zu, dass jede zweite Praxis, und betrifft ja alle Praxen, also nicht nur die gynäkologischen Praxen, darüber nachdenkt, die Praxis zu schließen. Und das hat auch einen Altersaspekt, also die Generation danach, die jetzt schon eigentlich sowieso darüber nachdenken, zu sagen, ich mache meine Praxis zu aus Altersgründen, die werden es erst recht tun. Und was dann auf uns zukommt, das ist gar nicht auszudenken.
Ja, und wir berichten ja auch schon seit einigen Jahren, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte eigentlich sich auch lieber anstellen lassen würden. Es ist irgendwie schon längere Zeit nicht mehr so mega attraktiv, sich selbstständig zu machen in der Praxis scheinbar. Das kommt ja auch noch dazu, dass schon die Bereitschaft, glaube ich, in dieses Risiko zu gehen, eher gesunken ist in den letzten Jahren.
Absolut, das ist leider so. Also wir brauchen unbedingt Nachwuchs und dem machen wir es gerade, muss man sagen, leider nicht schmackhaft, in die Versorgung zu gehen. Und als angestellte Ärztinnen und Ärzte verdienen sie jetzt auch nicht unbedingt den Megalohn. Da überlegen sich dann entsprechend die Kolleginnen und Kollegen schon, ob sie das machen wollen oder ob sie zum Beispiel in die Wirtschaft gehen mit ihrem Studium. Und da gehören sie ja eigentlich nicht hin. Ja. Sie gehören in die Patientinnen- und Patientenversorgung. Und das wird aktuell einfach ja, nicht attraktiv gemacht, auf gar keinen Fall.
Ich habe mir das mal so überlegt. Also ich sehe dann irgendwie Ende des Jahres, sehen Sie wahrscheinlich Ihr Budget und dann können Sie es ja mal durchrechnen, wie viele Patientinnen Sie damit sehen können sozusagen pro Woche. Dann sagen Sie vielleicht, ja okay, Montag bis Mittwoch kriege ich bezahlt, Donnerstag, Freitag mache ich die Praxis zu. Kann man sich aber ja nicht leisten wahrscheinlich, oder? So Halbtagspraxis?
Genau, das ist der Punkt. Nein, das können wir uns nicht leisten. Also wir sind in einem Dilemma.
Und dann müssen Sie hoffen, dass es ganz viele Patientinnen gibt, die in einer privaten Kasse versichert sind, die dann vielleicht zu Ihnen kommen. Oder Sie bieten Privatleistungen an. Was darf man denn als Frauenärztin privat überhaupt anbieten sozusagen? Zum Beispiel könnten Sie Wechseljahreberatung anbieten?
Ja, also da sind wir ja wieder in einer ethischen Schnittstelle hin zur Überlebensschnittstelle für eine Praxis. Also wie machen wir das rein aus wirtschaftlicher Perspektive? Und warum holen wir nicht einfach jede Patientin ab mit ihrer Wechseljahressituation? Das ist ja nicht die einzige Gesprächssituation, die wir letztendlich nicht liquidiert kriegen in der gynäkologischen Situation. Also Endometriose, Wechseljahre, eine ausführliche Verhütungsberatung. Die hat zwar noch eine Ziffer, aber das reicht auch hinten und vorne nicht aus. Ja, natürlich können wir erweiterte Wechseljahresberatungen auch im Rahmen einer Selbstzahlersprechstunde anbieten. Das geht sehr wohl. Der eigentliche Impetus war und ist ja eigentlich immer gewesen, und Katrin hatte das ganz eingangs schon gesagt, dass wir das in die Regelversorgung implementieren wollen. Denn jede Frau wird zu 100% irgendwann in die Wechseljahre kommen und hat doch den Anspruch darauf, hier ordentlich beraten zu werden. Das wird natürlich aktuell unter diesen politischen Bedingungen ad absurdum betrieben. Also man traut sich ja fast gar nicht mehr darüber zu diskutieren, wenn wir über Budgetierungen sprechen. Trotzdem, meine persönliche Meinung ist, dass Wechseljahresberatung eben genau dahin gehört, in die Regelversorgung. Die Frage ist, wie man das in Zukunft gestalten wird. Und die Antwort, die haben Sie im Prinzip gerade gegeben. Ja, es wird darauf hinauslaufen, dass wir die wirtschaftlichen Einbußen, die jede Praxis in Zukunft haben wird, wenn sie in dem System weiter bleibt, in diesem kassenärztlichen System, durch Selbstzahlersprechstunden und Privatsprechstunden erweitern muss, um wirtschaftlich überleben zu können. Und das wird sich in einem Angebot in diesem Bereich weiter darstellen. Also ich denke, Patientinnen können sich darauf vorbereiten, dass sie Selbstzahlersprechstunden unterschiedlichster Inhalte dann buchen werden können bei den Praxen an bestimmten Tagen oder an bestimmten Sprechstundenterminen, wie zum Beispiel am Nachmittag, wie auch immer. Also Sie haben es ja gerade gesagt, die 25 Stunden werden wir abbilden, vielleicht entsprechend an 3 Tagen die Woche. Und an 2 Tagen die Woche ist es keine kassenärztliche Sprechstunde, sondern eine Selbstzahler-Privatsprechstunde, in der Sie sich als Patientin einbuchen können. Das machen andere Disziplinen wie die Dermatologie ja schon lange so. So wird es in anderen Disziplinen auch sein.
Ja, das findet auch jetzt tatsächlich ja schon statt. Ich weiß das aus Leipzig von ein paar Praxen, wo es diese Wechseljahreberatungen gibt. Das ist dann aber auch nicht so billig, ne? Also ich glaube, das ist bei einer ganzen Stunde, weiß ich nicht, würde ich jetzt mal so sagen, vielleicht 200 € mindestens, die man dann verlangen muss. Das kann sich ja auch nicht jede Frau leisten.
Absolut. Das ist genau der Punkt, weswegen ich der festen Überzeugung bin, dass das in die Regelversorgung eigentlich hineingehört. Jetzt muss man natürlich aber auch differenziert sagen, da kann Katrin sicherlich mehr dazu sagen, wenn wir in eine erweiterte Wechseljahresberatung hineingehen, dann ist da ja noch viel mehr mit dabei, was tatsächlich über den Leistungsinhalt der gesetzlichen Krankenkassen hinausgeht. Und ja, in der Versorgung kann man hier wieder ethisch hin und her diskutieren und sagen, ist das richtig so oder sollten wir es anders handhaben, dass alle Frauen teilhaben können an einer guten Versorgung. Die haben sie ja aktuell in der Grundversorgung. Und alles, was darüber hinausgeht, wird entsprechend privatärztlich oder im Rahmen von Selbstzahlerleistungen bezahlt werden müssen. Und da müssen wir auch umdenken in unseren Köpfen als Patientinnen, denke ich. Denn wenn wir eine gute Betreuung haben wollen in Zukunft und auch über das hinaus an Leistungen denken, die wir vielleicht in der gesetzlichen Krankenkasse nicht bekommen, dann müssen wir hierfür den Gürtel enger schnallen und investieren. So wird es sein.
bin da auch in einem Riesendilemma. Wir haben bisher nicht so viel sogenannte Igel-Leistung angeboten. Noch ist ja das Thema Wechseljahre theoretisch im Versorgungsauftrag der gesetzlichen Kassen drin. Aber wie Nicole gerade schon gesagt hat, da gehört eben mehr dazu als jetzt die reine Beratung, welches Medikament passt für Sie. Ich glaube tatsächlich, Frau Simonsen, dass wir mit unserem Podcast zumindest dazu beitragen, dass viel Erklärungsarbeit, die normalerweise der Arzt oder die Ärztin mit leisten müssten, ja schon durch diese Information durch Podcasts und auch durch die Webinare der DMG schon mal vorab geliefert wird. Das ist ja schon mal ganz gut. Also wir haben, wie gesagt, bisher das noch nicht gemacht, dass wir eine eigene Igel-Sprechstunde angeboten haben. Ich muss aber sagen, es dreuen ja jetzt diese Änderungen. Wir arbeiten da im Moment auch daran, dass wir zum Beispiel sagen, so eine Präventionsberatung in der Lebensmitte, was tatsächlich für mich auch mit dazugehört zu diesem Thema, das kann ich in der normalen Kassensprechstunde einfach eigentlich nicht leisten. Wir machen das im Moment tatsächlich immer noch, weil es irgendwie dazugehört und weil es auch unserem Profil entspricht. Das war so eine persönliche Entscheidung von Frau Schwenkhagen und mir. Aber das geht jetzt irgendwie langsam nicht mehr. Und was wir ja auch vergessen bei dem Ganzen, die Kosten für die Praxis steigen unablässig. Die Arzthelferinnen oder MFAs, wie man sie heute nennt, die werden bei uns nach Tarif bezahlt und es gibt einen Tarifmantelvertrag, da wird jedes Jahr steigen die Gehälter, was ich auch richtig finde. Ja? Auch meine Miete steigt. Die ganze Digitalisierung, dafür muss ich zum Teil neue Geräte anschaffen. Das kriege ich zu einem Bruchteil von den Kassenärztlichen Vereinigungen erstattet. Was ich damit sagen will, ist, die Kosten für so eine Arztpraxis steigen permanent weiter an und die Einkommensseite geht nach unten. Und es kann ja irgendwie nicht funktionieren, wenn man eins und eins zusammenzählt. Und da sind wir, finde ich, schon in einem riesigen Dilemma. Ich will da auch gar nicht so auf die Tränendrüse drücken. Noch geht es den meisten Ärzten einigermaßen gut, aber das hat ja Nicole auch schon gesagt, da steckt auch sehr viel Vorarbeit und Verantwortung und die Zeit der Klinik, wo man Nachtdienste hat. Also man hat schon sehr viel Lebenszeit und Engagement investiert und dann ist es ja auch irgendwo in Ordnung, wenn das ein bisschen honoriert wird und da hapert es jetzt. Und diese Anstellungen von Ärzten, die sehe ich ganz kritisch. Also aus meiner Erfahrung her sind es vor allen Dingen die Frauen, die sich anstellen lassen, weil die vielleicht auch nicht voll arbeiten wollen mit Familie. Ich glaube, dass auch eine Praxis, die nur aus angestellten Ärztinnen besteht oder Ärzten, die beispielsweise von einem Investor geführt wird. Und das ist ein Modell, was ich ganz schrecklich finde, muss ich gestehen. Dem Investor geht es nur noch um die Zahlen und da fällt der Patient und die Patientin fallen hinten über. Das kann nicht die Zukunft der deutschen Medizin sein. Ich bin ganz frustriert.
Ja, und Frau Matern hatte ja auch angesprochen, dass eben vielleicht die etwas älteren Ärztinnen und Ärzte, die vielleicht gesagt hätten, ja, ich mache schon noch weiter, auch über die Rente hinaus, jetzt sagen, oh nee, das tue ich mir nicht an. Ne? Und dann vielleicht doch die Praxis schließen und den Kassensitz abgeben. Ne?
Ja, also dazu gibt es tatsächlich konkrete Zahlen.
Ja, und ob die Kassenärztsitze dann wegfallen oder dann doch von jemand übernommen werden, das ist eigentlich die spannende Frage. Das war ja bisher immer so das Problem, dass wenn man sich niedergelassen hat, dass man diesen Kassenarztsitz irgendwie kriegen musste. Diese Anzahl der Kassensitze ist ja auch limitiert. Und es war bisher gar nicht so einfach, an einen Kassensitz dranzukommen. Vielleicht wird es da demnächst einen Ausverkauf geben.
Ja, tatsächlich gibt es denn schon den Ausverkauf. Ne? Also es gibt tatsächlich ja die Möglichkeit, mittlerweile werden Kassensitze ja verschenkt. Und wenn man sich überlegt, je nachdem, in welchem Bereich man gearbeitet hat, welche Disziplin, welches Bundesland, kam ein Investitionsvolumen von ca. ich sage jetzt mal 150.000 Euro auf, um überhaupt diesen Kassensitz zu haben und darauf zu arbeiten. Also nur für die Erlaubnis, diesen Kassensitz zu bedienen, hat man ja irgendwann mal eine ähnliche Summe oder mehr tatsächlich investiert. Und jetzt werden diese Kassensitze quasi teilweise verschenkt. Das zeigt ja an, wie stark der Bedarf eigentlich an versorgenden Ärzten und Ärzten ist. Flächendeckend, also jede Disziplin betreffend. Und die Attraktivität Sonst würde es diese leeren Sitze ja nicht geben und sie bleiben teilweise auch leer und werden nicht angenommen. Die sinkt weiter und weiter. Und ich kann dir nur recht geben, Katrin, angestellte Ärztinnen und Ärzte in einem System, das von Investoren geführt wird, ist weder aus meiner Meinung aus medizinischer Perspektive eine sinnvolle Strategie, weil wir auch wissen, dass gewisse Dinge dann besonders gefördert werden, gewisse medizinische Leistungen, vielleicht insbesondere im operativen Bereich, da soll ja auch
am nächsten
Jahr mehr drauf geguckt werden. Genau, so ist es. Und auf der anderen Seite werden auch die Löhne wirklich niedrig gehalten. Also wir sind da lange nicht in dem Bereich, wo sich Ärztinnen und Ärzte heute aus meiner Sicht zum Teil zu Recht sehen. Also die Generation, die jetzt kommt, die hat einen Anspruch auf ein Gehalt, wie ich es vorhin gesagt hatte, aufgrund der Tatsache, dass sie so viele Jahre studiert haben und so viel Wissen haben, so viel wirklich wahnsinnig viel gelernt haben. Wir haben noch ein unheimlich gut funktionierendes universitäres System, natürlich mit Nachbesserungsbedarf, das wissen wir auch, Katrin, gerade was die Wechseljahresberatung anbelangt. Da ist noch viel zu tun, auch an anderen Stellen, aber grundsätzlich ein unheimlich gutes System. Und diese Kapazitäten, die wir da haben, die werden gerade verschleudert, weil Ärztinnen und Ärzte einfach darüber nachdenken, ob sie überhaupt noch in diesem System arbeiten wollen.
Ich wollte noch mal drauf zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt, die Versorgung der Wechseljahre-Frauen ist ja sozusagen in den Kassenleistungen mit vorgesehen. Wir haben da ja öfter auch im Podcast schon drüber gesprochen. Und ich glaube, einige unserer Hörerinnen werden sagen, na toll, das merke ich aber irgendwie nicht bei meinem Arzt und meiner Ärztin, weil ja einfach diese Beratungszeit ja fehlt und nicht bezahlt wird. Und das ist ja gerade in dieser Lebensphase so wichtig, mal ein paar Dinge mehr zu erklären, weil eben vielleicht das Vorwissen einfach nicht da ist, weil man ja auch so viele Jahre über dieses Thema so null gesprochen hat. Ne? Und da denke ich, ja, da gibt es eigentlich noch schon viel Nachholbedarf bei der Betreuung von uns Frauen in der mittleren Lebensphase. Und da gab es ja auch mal 2022 diese GKV-Studie, die zu dem Schluss kam, dass Frauen in den Wechseljahren medizinisch unterversorgt sind. Also ich finde, das ist ja schon ein Urteil, ne, zu dem man da gekommen ist oder eine Bewertung. Und deshalb gab es ja auch dann diese Bewegung, dass man gesagt hat, lasst uns eine Ziffer einführen, die ich für eine Wechseljahreberatung wenigstens einmal für jede Frau abrechnen kann. Und es läuft ja auch noch dieses Modellprojekt in Bayern. Aber ich denke so, ja, also ich sehe irgendwie nicht, wer da Geld in die Hand nehmen könnte. Wie sehen Sie beide das so?
Tja, ich war, also eigentlich ja die, eigentlich der Staat. Und ich finde so ein bisschen die Strukturveränderungen, die jetzt im Gesundheitssystem angedacht werden, die sind nicht dazu geeignet, die ärztliche Versorgung zu verbessern. Ich muss allerdings auch gestehen, so ganz brillante Ideen dazu habe ich nicht. Ich finde das ein total schwieriges Thema. Wir sind natürlich gewohnt, dass das Beste gerade gut genug ist. Jetzt muss man sich überlegen, die neuen Therapien, die es gibt, die kosten alle unglaublich viel Geld. Also das sind jetzt die Medikamente, die Antikörpertherapien und so weiter. Wir müssen uns natürlich schon überlegen, ob wir unser ganzes System grundsätzlich umstrukturieren und vielleicht noch mal mehr gucken nach Ländern, die anders organisiert sind, wo die Versorgung gar nicht unbedingt schlechter ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nicole. Also ich finde, wir müssen irgendwas ändern. So geht es nicht weiter.
Ich gehe das komplett, genau, da gehe ich komplett mit dir mit. Ein Blick in das europäische Umland kann da auch durchaus helfen, das sehe ich auch so. Ich denke aber, also eine Stellschraube, die wir auf jeden Fall schon haben, ist, unsere Patientinnen mitzunehmen und zu erklären, ja, wir wollen euch beraten, wir können das auch. Und die, die es nicht können, können es lernen. Bei dir, Katrin, über die Deutsche Menopausengesellschaft gibt es viele Module, sich über das Thema Wechseljahre als Ärztinnen und Ärzte einfach zu informieren und zu erlernen, um diese Infos wirklich wertig an Patientinnen weiterzugeben. Das ist das eine. Das andere sind aber auch die Patientinnen selber. Die sagen, okay, ich kann mich eben auch schon vorab informieren. Und das macht ihr ja mit eurem Podcast wahnsinnig toll. Das sind also Module, die ja schon existieren, um ein bisschen vorbereiteter in eine solche Sprechstundensituation zu kommen. Und dann kann das auch jetzt schon alles gelingen. Also ich habe das sicherlich auch schon mal am Eingang gesagt. Ich bin ein optimistischer Mensch und ich denke und glaube fest daran, dass Wechseljahresberatung in die Regelversorgung gehört. Und wenn wir es schaffen sollten, über die W1 oder über eine, also die Wechseljahresberatungsziffer, die vielleicht irgendwann trotzdem kommen wird, weil wir weiter hartnäckig sein müssen und sollten und daran festhalten sollten, an diesem Grundgedanken, dass Frauen in Wechseljahren einfach nicht schlechter versorgt sind. Dann können wir das aber auch jetzt schon auf den Weg bringen und sollten das auch weitermachen, ohne da so exorbitant hohe Gelder für Wechseljahresberatungen einzustreichen, die eigentlich in der Basis jede Frau zunächst einmal so bekommen kann und soll. Und das andere ist, das würde ich noch gerne ergänzen, Patientinnen sollten auch wirklich, ich sag mal, wertig mit ihren Terminen in den Praxen umgehen. Und wenn sie einen Termin haben, an diesem festhalten und wenn sie ihn nicht mehr brauchen, rechtzeitig absagen. Auch eine Wertschätzung der Termine in einer Arztpraxis, die muss jetzt steigen von Patientinnenseite, weil es wird ein kostbares Gut sein. Wenn ich diesen Termin also nicht selber brauche, dann kann ich ihn weitergeben, indem ich rechtzeitig absage zum Beispiel. Oder vielleicht auch teilweise selber, ich sag mal, Hilfe zur Selbsthilfe habe und vielleicht den Facharzttermin in dem Moment doch gar nicht mehr brauche. Die Krebsfrüherkennung spielt eine wichtige Rolle, an der festzuhalten, einmal im Jahr diesen Termin zu buchen und nicht Ärztehopping zu betreiben, zu sagen, ach, die Ärztin war jetzt nicht gut genug für mich, weil sie was gesagt hat, was mir nicht gefallen hat. Ich sage das jetzt mal so ganz salopp. Dann suche ich mir eine andere. Oder meine Ärztin, die war eigentlich immer toll, aber jetzt wohne ich 30 Kilometer weiter weg, habe aber eigentlich die Möglichkeit, weiter zu ihr zu fahren, öffentliche Verkehrsmittel, wie auch immer, dann bleibt sie da und nimmt anderen Patienten nicht die Option. Also so ein bisschen diese patientenregulierenden Maßnahmen, die ich selber als Patient, und ich bin auch eine, machen kann. Und übrigens, ich bin überzeugte Patientin im kassenärztlichen System. Ich bin selber Kassenpatientin. Und mir geht es nicht anders als an allen anderen Patientinnen auch. Auch ich muss lange auf meine Termine warten. Und wenn ich das tue, dann halte ich daran fest, wenn ich ihn nicht mehr brauche, gebe ich ihn ab, weil das für das Gemeinwohl wichtig ist. An der Stelle können wir schon sehr viel regulierend eingreifen, in das Bewusstsein einzudringen.
Das finde ich gut.
Ich hab noch nie in meinem ganzen Leben einen Arzttermin einfach nicht abgesagt und bin ich hin, also noch nie. Dann sage ich die ab, dass ich nicht, also ich verstehe das gar nicht.
Ah, das machen sie großartig, aber diese No-Show-Rate ist extrem hoch, extrem hoch.
Ich sehe es so irgendwie so ein bisschen so, dass natürlich bei uns in der Praxis sind zum Teil die Wartezeiten auf Termine natürlich auch lang. Und wenn ich 8 Wochen auf einen Termin oder 3 Monate gewartet habe und dann kann man das vielleicht schon mal verdaddeln. Es gibt ja viele Praxen, die so ein Recall-System haben, dass man erinnert wird. Aber ich sehe das auch so, dass doch relativ viele sogenannte No-Shows, nennen wir sie die immer, die einfach nicht absagen. Und wissen Sie, was sie dann machen? Sie knallen die Sprechstunde voller, damit die Nicht-Erscheinenden möglicherweise dann kompensiert werden können. Was dann aber dazu führt, dass wenn nur zufällig an dem Tag alle kommen, dann warten die halt dann eine Stunde oder anderthalb, weil irgendwie müssen sie das ja abarbeiten. Das ist, muss man schon auch nochmal sehen. Also wir machen das zum Teil so. Also ich bestelle meine Sprechstunde ein bisschen voller, damit ich die dann nicht erscheinen, sozusagen kompensieren kann. Weil nichts ist doofer, wenn, also ich sage jetzt mal, wir rechnen zum Beispiel für eine Neupatientin eine halbe Stunde. Das tun wir sowohl für die Kassenpatientin als auch für die Privatpatientin. Und wenn da jetzt 2 hintereinander, ich habe dann gerne mal so Fälle, Mutter und Tochter melden sich an und dann erscheinen die nicht, dann ist eine Stunde Leerlauf, wenn man so will. Ich habe immer irgendwas zu tun. Also ich sitze da nicht und drehe Däumchen. Trotzdem ist es extrem ärgerlich für die Patientin, nämlich die verzweifelt auf einen Termin hoffen, und den könnten Sie doch wahrnehmen.
Also wenn ich eine Botschaft mitgeben darf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen Sie ins Gespräch mit Ihren Ärztinnen und Ärzten. Versuchen Sie darüber zu sprechen, was im nächsten Jahr möglicherweise auf Sie zukommt und wie gemeinsam eine Lösung geschaffen werden kann. Diese Lösung wird auf allen Seiten mit Einschnitten verbunden sein. Ob es jetzt eine längere Wartezeit auf einen Termin ist, ob es letztendlich nicht mehr wirklich präsente Arztwahl geht. Ja, also wenn ich einen akuten Termin brauche, kann es sein, dass ich in einem Umkreis von 30 Kilometern mir einen anderen Arzt oder Ärztin suchen muss. Das wird möglicherweise passieren, weil ich sonst keine Termine mehr bekommen werde. Und worum ich alle Patientinnen insbesondere bitten würde, ist, sich an der Petition zu beteiligen, damit wir noch Gehör finden bei der Politik, um Schlimmeres zu verhindern für die Zukunft.
Damit sind wir am Ende dieser Folge mit diesem schönen Schlusswort. Ich bedanke mich bei unserem Gast, bei Dr. Nicole Matern, Landeschefin des Berufsverbandes der Frauenärztinnen und Frauenärzte in Berlin und Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes. Und großen Dank auch an meine Podcast-Partnerin, an Dr. Katrin Schaudig.
Ja, vielen Dank, Nicole. Ganz toll, dass du dabei warst. Das war wirklich super und ich glaube, alle haben bis was mitgenommen. Danke dir.
Ich danke euch sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Und wer diese Petition unterzeichnen möchte, das geht entweder in der Frauenarztpraxis oder auf der Internetseite des Berufsverbandes der Frauenärztinnen und Frauenärzte. In der nächsten Folge ist es wieder mal Zeit für Hörerinnenfragen. Zum Beispiel, wie viel Östrogen brauche ich postmenopausal für meinen Knochenerhalt? Und gibt es einen optimalen Östrogenwert, den ich unter Hormontherapie erreichen sollte? Wir haben auch wieder Fragen zur Gestagenmonopille, zum Beispiel die Frage, ob die Slinda wirklich besser ist als die Desogestrel. Die Pillen verwenden ja unterschiedliche Wirkstoffe. Reagieren Migränepatientinnen empfindlicher auf eine Hormontherapie? Und seit kurzem wird diskutiert, ob uns unsere alternden Eierstöcke krank machen. Denn neue Forschungen zeigen, dass dort offenbar unterschwellig entzündliche Prozesse ablaufen. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Podcast, sagt's auch gern weiter an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Und zum Schluss, wie immer, mein Hörtipp für euch. Diesmal der ARD-Psychologie-Podcast Die Lösung. Der beschäftigt sich nämlich mit der Perimenopause. Host Verena Fiebiger und Psychotherapeutin Nike Hilber reden darüber, wie man psychisch stabil durch diese Lebensphase kommt. Und wie es sich anfühlt, wenn man das Ganze, also die Wechseljahre, nicht versteckt, sondern einfach öffentlich darüber redet. Sie haben sich dazu Svenja Post eingeladen, besser bekannt als Tante Kante. Sie ist Influencerin, DJ, Autorin, Lehrerin und Zweifachmama. Ihr findet den Podcast genau wie uns, hormongesteuert, in der App von ARD Sounds. Den Link stellen wir wie immer in die Shownotes.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.